Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Anderes war die Dann verschwand er mit ihr hinter einem der Vorhänge und kam nach ein paar Minuten wieder. Währenddessen stillte eine junge Frau ihr Baby, krabbelten Kleinkinder auf dem vor Schmutz starrenden Boden herum. Es kamen und gingen Männer, es gab keine Musik, keine Erotik, nur unbeschreibliches Elend, lautlose Fragmente dessen, was man Sex nennt. Peter drängte mich, der Puffmutter ein paar Fragen zu stellen, die mir wichtig sind. »Ich habe nur eine Frage, wo ist der Ausgang?«, sagte ich ärgerlich. »Du bist voreilig. Diese Puffmutti weiß Bescheid auch über Bhajans. Ich studierte religiöse Gesänge, also Bhajans.« Ich schaute ungläubig in das gleichgültige Gesicht der besagten Puffmutter und überhaupt, es war mir unmöglich, dieses Chaos am Ende menschlichen, menschenwürdigen Lebens mit Bhajan mental in Verbindung zu bringen. Mir fiel nicht eine einzige Frage ein. Ich war am Ende meiner Nervenkraft. Ich hatte viel Elend und viele Hässlichkeiten in Indien gesehen, aber dies hier war die elendeste Krönung. Da die Kupplerin um das Honorar bangte, das Peter ihr versprochen hatte für ihre Informationen, fing sie selbst an zu sprechen und Peter übersetzte. »Wir müssen uns verstecken. Seit Gandhiji, Indira Gandhi ist hier gemeint, seit Gandhiji die Prostitution verboten hat. Wenn man uns findet, werden wir bestraft. Die Kunden nehmen sich jetzt keine Zeit mehr. Noch vor einem Jahr kamen sie und wollten etwas Musik und Tanz. Ich wollte Geld dafür. Das haben sie nicht mehr gehabt. Ich musste die Musik streichen. Es ist keine Zeit dafür.« »Ja, aber das wäre doch wenigstens etwas Niveau im Bordell«, sagte ich aufgebracht. »Die Mädchen haben oft kein Geld für die Sterilisation. Kondome sind teuer. So werden sie schwanger. Dann müssen sie die Kinder ernähren. Wie soll das gehen, wenn der Job länger als üblich dauert?«, antwortete die Frau. »Und Sie sagen, hier in diesem Dreck wurden Bhajans gesungen?« »Wir sind hier wegen Gandhiji im Dreck. Wir bewohnten bessere Häuser mit vielen Zimmern. Da war sogar Platz für ein bisschen Tanz und Gesang, wenn einer den Job wollte.« Ich wurde sehr nachdenklich und schaute mit etwas mehr Mut in die Gesichter der armseligen Geschöpfe am Boden, die auf irgendeinen Freier warteten, der mal kurz seine sexuelle Spannung loswerden wollte. Ein kleines Mädchen kroch zu mir herüber. Es war am ganzen Körper voller Ekzeme. Die Kleine setzte sich vor mich hin, betrachtete mich gelassen und entfaltete dann ein sanftes Lächeln. Ich überwand meinen Ekel und streckte meine Hand aus. Und dann näherte sich mir zaghaft eine kleine, verkrustete Kinderhand. Wir lächelten uns an. Plötzlich redete eine junge Frau auf mich ein. Ich erfuhr, es war die Mutter des Kindes. Peter übersetzte, dass sie kein Geld habe für Medikamente, um das Kind zu behandeln. Ich versprach ihr, ein Medikament zu beschaffen und einen befreundeten Arzt um Hilfe zu bitten. Als ich das Gesicht der Mutter näher anschaute, sah ich, dass sie unterernährt war. Sie mochte vielleicht 16 Jahre alt sein, aber die Vergreisung durch diese Lebensumstände hatte ihr allen Glanz der Jugend genommen. »Sagen Sie, was sind das für Mädchen? Woher kommen Sie?«, fragte ich die Kupplerin. »Viele von ihnen wurden von ihren Männern verstoßen. Viele sind die Töchter von Parias, also von Kastenlosen, die keine Einkünfte haben. Dann schicken sie ihre Kinder ins Bordell, da bekommen sie wenigstens etwas zu essen. Nach einer Weile, während der etliche Männer ihr Sexgeschäft verrichtet hatten, fragte ich, was denn das für Bhajans gewesen wären, die man in dem frühen Dalmandi-Haus gesungen habe. Von Mirabai und auch von Kabir war die Antwort. Mir schien zunächst die Mystik und die positive Aussage dieser Bhajans unvereinbar mit dem negativ geprägten Leben, das sich im Bordell abspielte. Alles in mir rebellierte gegen diese Verbindung. Ich versuchte, ein Äquivalent aus meiner Kultur zu finden, um mehr Klarheit in meine Gefühle zu bekommen. Ich stellte mir vor, ich sänge die Pastorale, er weidet seine Herde aus Händels Messias im Puff. In Sekundenschnelle entspann sich in mir folgender Selbstdialog. Ego, unmöglich. Sakrileg, Blasphemie. Intuition, warum nicht? Die Musik hat positive Kräfte. Ego, Quatsch, Quick-Quick des Puffs und sakrale Musik passen nicht zusammen. Intuition, es sind Menschen, die im Puff leben, Geld verdienen, leben wollen. Es sind Menschen, die da singen. Ego, darüber muss ich nachdenken, unwilliges Gemurmel. Intuition, vielleicht gibt es den Menschen im Puff einen positiven Ausblick in einem Leben, das sie auf die Schattenseite gebracht hat. Ego, mürrisch, da sind sie selber schuld. Wer sagt, dass eine Frau in den Puff gehen muss? Es gibt doch tausend andere Tätigkeiten. Intuition, bin ich nicht anmaßend, wenn ich hier über Schuld spreche? Ist es mein Recht, eines Menschen Entscheidung zu beurteilen? Ego, nein, eigentlich nicht. Intuition, ich will es mal so nehmen, wie es ist. Ego, schrecklich. Intuition, und nur davon ausgehen, dass es vielleicht den Wert dieses Daseins mit ein wenig Licht erhält, schöne Musik zu hören und selber auszuführen. Ego, unwillig. Ja, da ist was dran. Intuition, komm, lass uns zusammen an dieses Thema herangehen und nicht werten. Ego, du behältst halt immer recht. Intuition, ja. Ich war mit mir zu einer friedlichen Lösung gekommen. Man sang also mystische Gesänge im Puff. Wieso eigentlich nicht? Kabir und Mirabai waren Mystiker, aus dem Mittelalter übrigens. Sie hoben die Dualität auf. Ihre Musik und Poesie als Ausdruck ihrer spirituellen Erfahrung war für jeden Menschen ein Quell der Lebensenergie. Mystische Musik als Entertainment im Puff ist nur eine Herausforderung an unser Denken. Wenn ich aber erwog, welche Impulse diese Musik im Unterbewusstsein bei Sängerin und Zuhörer vielleicht doch bewirkte. Musik ist Hoffnung. Nach langem Ringen mit mir selbst kam ich zu diesem Gefühl, das mir viel bedeutete und es mir auf einmal erleichterte, das maßlose Elend zu ertragen, ohne etwas ändern zu können. Ich fragte die Kupplerin, kennen Sie denn noch Prostituierte, die Bhajans in Dalmandi-Häusern singen? Die Frau schaute unsicher hin und her, ob sie etwas sagen sollte oder nicht. Nach langem Zögern sagte sie, ja, es gibt sie. Sie leben aber versteckt, nicht mehr in den Dalmandi-Häusern, sondern in Ruinen, wo sich kein Polizist hintraut. Würden Sie mir denn einen Tipp geben? Wieder sah man der Frau an, dass sie mit sich rang, etwas mitzuteilen, was vielleicht jemandem Schaden bringen könnte. Sie sagte nur, Mirzapur, da gibt es noch die letzte lebende Kurtisane, kann alles, tanzen, singen. Zu mehr Information war sie nicht zu bewegen. Aber ich dankte ihr herzlich und überreichte ihr in einem Briefumschlag viel Geld. Dieses Geld reichte locker für ein halbes Jahr für alle, die im Puff arbeiteten. Ich war froh, mit mir im Reinen zu sein. Ich war aber auch unendlich froh, diesen Ort verlassen zu können. Draußen atmete ich erst ein paar Atemzüge, hob und senkte die Arme, damit sich die Lungen füllten und sich das Herz von der Last befreite. Vor dem seltsamen Ruineneingang standen ein paar Männer, die sich nicht erklären konnten, was zwei westliche Menschen im Puff gesucht hatten, vor allem eine Frau. Diese Frage stand in ihren Gesichtern geschrieben. Ich hatte in meinem Leben bis damals höchstens zwei Albträume. In dieser Nacht hatte ich den dritten. Ich war noch tagelang bis ins Mark erschüttert über das Elend, das ich an jenem Ort erlebt hatte, der im Grunde nicht einmal die Bezeichnung Absteige oder Puff verdiente. Für manche Zustände in Indien fehlten mir einfach die Worte. Nun erwog ich ernsthaft, ob ich jemals wieder in der Lage sein würde, einen ähnlichen Ort zu besuchen. Aber ich besuchte tatsächlich in Mirzapur die letzte lebende Kurtisane. Und das kann man hier drin nachlesen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Frage ist, ob jemand eine Frage hat zu dem Thema. Niemand? Gut. Dann sind wir fertig. Gut, danke. Machen Sie das nochmal an? Da kommt noch eine Frage. Ich war zu schnell. Okay. Ja, sicher.
Dankeschön. Vielen Dank. Genau, dann nutze ich die Chance, die Gelegenheit. Vielen Dank, Rosina, Dr. Rosina Sonnenschmidt. Und ja, das heißt, ich habe mich auch mal mit dem Thema, mich hat berührt das sehr, was du vorgelesen hast und ich mich auch mal ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja eine uralte Kultur und die hatten ja regelrecht eine Aufgabe darin. Und danke für deinen Mut, das auch vorzutragen und darüber zu schreiben, vorzulesen. Wie hast du diese Frau, diesen Menschen erlebt? Also vom Menschlichen her, hattest du das Gefühl, die sind mit Charme besetzt oder mit wissen, was sie da tun oder sind frei in ihren Handlungen, Entscheidungen? Also einfach wie hast du sie einfach menschlich von Frau zu Frau erfahren in deiner Wahrnehmung?
Ganz generell war sehr erstaunlich, das Kastensystem zu erleben, dadurch, dass ich also gerade mit den unteren Kasten und den Kastenlosen zu tun hatte, denn die Prostituierten gehörten zu den Parias, also zu den Kastenlosen. Für sie war es unverständlich, dass sich ein westlicher Mensch als Frau auch überhaupt dafür interessiert. Ja. Ich habe sehr viel Offenheit, nachdem Vertrauen da war, erlebt und habe Zugang gehabt zu sehr vielen verschiedenen Kasten, die noch nie erforscht worden sind, die man auch gar nicht kennt. Und habe ja darüber dann eben auch meine Arbeit geschrieben.
Das heißt, hat es dir sozusagen, du beschäftigst dich ja sehr mit Wahrnehmung, erweiterte Wahrnehmung, Intuition und schulst das ja auch bei Menschen. Hat dir das sozusagen, ja, war das dir sehr dienlich? So, das war ja sehr eindrücklich in dem Buch geschrieben, wie Ego und Intuition da miteinander spielen, kämpfen, fighten. Das heißt, es hat dir eine ganz andere Sichtweise der Dinge gegeben. Also wenn einfach eine erweiterte Wahrnehmung da ist, dann kann man einfach auch hinter die Dinge schauen und sehen.
Das war sicherlich in Indien absolut nötig, einen Blick dafür zu haben, was ist hinter dieser Korruption, hinter diesem Filz, was ist da unten drunter. Und ich denke, dass ich auch in meinem Buch dem gerecht geworden bin, dass ich also das verborgene Indien kennengelernt habe, fantastische Leute kennengelernt und bin gut geführt worden. Aber ohne diese Möglichkeit, auch anders dahin zu schauen, wäre das einfach nicht möglich gewesen, denn ich habe auch mich kennengelernt. Ich war noch in meinem ganzen Leben nicht so aggressiv wie in Indien, einfach durch dieses hausgemachte Elend, was ich da erlebt habe in den verschiedenen Kasten. Aber gleichwohl muss ich sagen, bin ich sehr dankbar. Es hat mich als junge Frau geformt und lebensfähig gemacht für mein restliches, also für mein bisheriges Leben.
Bist du da jemals an den Ort wieder zurückgekehrt?
Nein, würde ich auch nicht. Nein,
okay, es war damit dann abgeschlossen, war eine Erfahrung und
ja.
Genau. Empfiehlst du das Menschen, das einmal das erlebt zu haben?
Also das muss ich einfach fügen, ob das für jemanden dran ist. Ich bin als Forscherin mit fliegenden Fahnen und voller Begeisterung im Studium dorthin gereist und habe auch später die zweite Forschungsreise mit Begeisterung gemacht. Da ist man als junger Mensch einfach noch sehr geschützt, weil man nicht die Gefahren einschätzen kann. Ja. Heute würde ich mir das gar nicht zutrauen.
Ja.
Unmöglich. Also welchen Gefahren ich ausgesetzt war, das war unvorstellbar. Also in dem Buch, wenn ich das lese, denke ich auch mal, wer hat denn das alles erlebt? wer hat das überlebt? Aber wie gesagt, es war ein gutes Training, wirklich sehr, also sagen wir mal, einen Blick für was Wesentliches zu bekommen, für das, was echt ist und was unecht ist, weil in Indien ganz viel Unechtes existiert. Es war auch die Zeit der Kumbh Mela, wo also sämtliche Yogis aus allen Richtungen kamen, war ich einmal dort, als die Kumbh Mela war. Und das war also schon toll zu sehen, was die Yogi und die Siddhi-Leute, was die alles vollbringen, aber auch zu durchschauen, was ist echt und was ist unecht. War eine gute Schule.
Ja, das glaube ich. Also Indien war sozusagen abgeschlossen, aber Forschungsreise hat nie aufgehört und wird immer noch. Und das bewundere ich sehr und vielen Dank, für dass du, ja, wer da mehr erfahren möchte, du bist ja am Stand in Halle
3.
Dein Stand ist
216.
Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall, dass eine Vielfalt, eine Weisheit, da kann man viel erfahren und über sich lernen.
Dankeschön.
Recht herzlichen Dank, Rosina Sonnenschmidt. Danke.
Ja, 12, denke ich. Das nutzen wir doch.
Ja, natürlich. Ja. Ich war ja wirklich sehr pünktlich.
Sehr schön. Das müssen wir nochmal. Das heißt, es ist ein uraltes Buch schon?
Nein.
Nee. Hast du jetzt dann erst? Das müssen wir mal abfotografieren.
Herrlich.
Jetzt habe ich mein Handy drüben gelassen. Hast du es mit?
Nein.
Handy?
Warst du?
Oh, hallo?
Ja. Zwei vor.
Guckst du dann mal aufs Handy, wegen, ob wir in der Zeit sind?
Ach so, ja.
Ich habe jetzt mein Telefon nicht mit hier. Mhm. Es ist so ein bisschen.
Also es ist eins vor.
Wir können immer noch. Zwei Leute. Warten wir einfach noch und dann. Süß.
Das sind ja doch am Faden.
Guck. Guck. Schau. Ich
mach jetzt Kaffeepause.
Ja, wunderbaren Sonntag, sonnigen Sonntagmittag, davon bekommt man hier nicht so viel mit, aber das Gefühl ist ja da, zum Sonntag kann man auch schon mal um eins sich so einen Kuchen und Kaffee gönnen. Fühlen Sie sich wohl, liebes Publikum, denn wir gehen jetzt eine halbe Stunde auf Weltreise. Von und mit Beatrix Mittermann, das ist die wunderbare Frau hier zu meiner Rechten, denn so ohne sie könnten wir diesen Ausflug nämlich gar nicht machen, weil... Frau Mittermann ist tatsächlich die ideale Begleiterin, wenn wir auf eine Weltreise gehen wollen, denn sie ist A, Reiseleiterin von Costa Rica über Istanbul, Thailand, Kasachstan, bis Kreta hat sie schon überall gearbeitet, auch privat schon einiges abgeklappert, ne? Die USA, jegliches Land, was sie sich vorstellen können in Europa, an welches sie auch immer denken mögen, Frau Mittermann ist da gewesen. Außerdem spricht sie 4 Sprachen fließend und was ich noch viel beeindruckender finde eigentlich, 9, also in 9 weitere hat sie auch reingeschnuppert, ne, so fürs Gefühl, weil wenn man dann irgendwo ist, dann muss man ja auch das Gefühl haben, ich kann da so ein bisschen mitschnacken. Ne? Ja, außerdem, genau, nimmt sie uns jetzt endlich aber auch als Leser mit auf Weltreise. Jetzt müssen wir nicht mehr mit ihr mitgehen, denn sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, ihren Debütroman Spur der Zeichen. Und den hat sie jetzt mitgebracht. Erschien im Nett-Verlag. Nochmal schön, dass Sie da sind, Frau Mittermann.
Ja, danke auch. Ich freue mich auch, dass ein paar Leute da sind, trotz Mittagszeit, wo ja die meisten doch dann essen gehen. Also freut mich schon sehr.
Fangen wir doch mal an, uns ein bisschen heranzuarbeiten, auch bis wir dann auch was hören. Wie hat sich denn nun die Idee für die Geschichte entwickelt? Klar, unüberraschenderweise inspiriert natürlich durch ihre Reisen. Aber Sie hätten ja jetzt auch sagen können, okay, ich mache einen schönen eine Reisedoku zum Beispiel, wo ich als Beatrix, in Österreich sagt man nämlich Beatrix, habe ich gelernt und nicht Beatrix, sondern es ist eine fiktionale Geschichte rund um den Protagonisten Tom entstanden. Und wie hat sich jetzt diese Idee in Ihrem Kopf geformt?
Ja, also das war eine ganz lustige Geschichte. Ich bin gerade von einem halben Jahr auf Kreta zurückgekommen nach Wien. Hab dann, wie man das so macht, zwischen den einzelnen Saisonen in Wien einen Job gesucht für die Zeit zum Überbrücken und bin dann, nachdem es November war, am Weihnachtsmarkt gelandet. Das heißt, November, Dezember, 2 Monate lang vorm Schloss Belvedere in der Kälte gestanden und habe dann so ein bisschen reflektiert, in welchen Ländern ich seitdem auch gewesen bin, was ich da so erlebt habe und habe dann angefangen, Stichworte zu machen, was man so mitnimmt von jeder einzelnen Reise. Und natürlich ist es ja so, dass man da auch Herausforderungen hat, wenn man jetzt alleine unterwegs ist beim Reisen, aber auch Bereicherungen hat. Und da habe ich mir einfach so ein paar Notizen gemacht, was ich persönlich überall mitgenommen habe und wie man das dann auf eine Person, die dann reist, also eben dieser Tom, wie man das da ummünzen kann, um das dann auch spannend zu gestalten.
Mhm. neben Ihrer Leidenschaft für Reisen, was ja wahrscheinlich offensichtlich geworden ist, dass das so Ihre, ich würde sagen, schon größte Leidenschaft ist,
doch, ne?
Im Privaten und auch im Beruflichen, haben Sie aber durchaus auch noch eine andere Leidenschaft und die auch ganz clever im Buch verpackt. Welche ist das und wie bereichert Sie denn jetzt die Geschichte?
Ja, also meine zweite Leidenschaft ist die Musik. Das ist auch ein sehr guter Begleiter, gerade wenn man alleine reist, wenn man einfach immer ja, die Musik mit dabei hat, sich auch inspirieren lassen kann von den einzelnen Liedern, die es so in den verschiedenen Ländern gibt. Und mir war es ganz wichtig, diese zwei Leidenschaften in dem Roman zu verbinden. Das heißt, einerseits das Reisen, andererseits die Musik. Deswegen auch der Untertitel des Romans, der eben diese beiden Welten verbindet, die Welt der Capo Alfine. Gut, die Welt ist ganz klar, steht fürs Reisen und der Capo Alfine ist ein Begriff aus der Musik. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel davon verraten, man erfährt dann auch im Roman, ja, welchen Stellenwert das hat. Und es ist auch so, dass in jedem einzelnen Kapitel immer ein bestimmtes Lied angesprochen wird. Also entweder ein Lied, das irgendwo im Kaffeehaus im Hintergrund läuft oder ein Lied, über das gerade gesprochen wird, das gerade zur Situation passt. Vom Text her oder von der Melodie her. Und deswegen habe ich im Vorwort auch vermerkt, dass es ganz gut wäre, wenn sich der Leser wirklich diese Lieder auch anhört. Einfach um sich ein bisschen mehr noch einzufinden in dieser Stimmung, die dieser Tom in den jeweiligen Ländern hat. Und ja, so habe ich da die Brücke geschlagen zwischen ja, diesen zwei Leidenschaften. Mhm.
Dann haben wir jetzt so die Grundlagen, ne? Es geht um Reisen, wir begeben uns auf eine Weltreise. Im Idealfall verlieren wir uns dabei noch in die schöne Welt der Musik. Und dann ist da jetzt noch Tom. Tom erlebt diese Reise und da stellt sich natürlich die Frage, warum geht Tom überhaupt auf Weltreise?
Ja, das ist so einfach gar nicht zu beantworten. Also es ist eigentlich eher so, dass das aus einem Zufall, aus einer Laune heraus entsteht. Er hat ein paar Probleme in seinem Leben, vor denen er versucht wegzulaufen und ja, ganz überhastet startet. Er eigentlich weiß noch gar nicht, dass er eigentlich auf eine Reise gehen wird. Er weiß nur, er möchte nicht in sein altes Leben zurück. Er kommt gerade aus einem Urlaub, sitzt noch am Flughafen in Amsterdam, wartet auf den Anschlussflug und entscheidet dann, nein, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich muss einfach was anderes machen. Und da beginnt dann auch eben, ja, die Reise.
Spontane Selbstfindung quasi.
Genau, ja. Ja, diesen Teil würde ich dann jetzt auch einfach mal vorlesen, dass wir auch ein bisschen was aus dem Roman hören. Juni 2014, Flughafen Amsterdam. Es fing alles an, real zu werden, als sein Name aufgerufen wurde und er sich trotz der inneren Unruhe, die ihn anzutreiben versuchte, keinen Zentimeter von seinem Stuhl bewegte. Nicht, dass er besonders komfortabel oder einladend gewesen wäre, denn das harte, nicht ergonomisch geformte Material verursachte einen Schmerz, der langsam seine Wirbelsäule nach oben kroch. Auch die laute Atmosphäre vermittelte keineswegs das Gefühl des Verweilens. Schreiende Kinder, schrille und vom Rauschen erfüllte Lautsprecherdurchsagen, es war ein wildes Durcheinander, das vorgab, geordnet zu sein, es aber dennoch nicht war. Und inmitten dieses Gewusels hielt ihn ungeachtet dessen etwas zurück. Eine unsichtbare Schnur, die seinen Oberkörper an die...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.